Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe in der Nacht zum 1. Mai. Am Abschlusstag auch der Leipziger Buchmesse. Darüber sprechen wir hier bei Faziten, und zwar nicht nur über die Besucherströme. Wie man Besucher, und zwar vor allem die Lokalen, ins Museum holt, haben manche Museen in den USA besser drauf als Institutionen hierzulande. Eine Gruppe von DirektorInnen hat sich das in New York mal angeschaut. Im Interview dazu Katja Boudin von den Kunstmuseen Krefeld. Premieren gibt's auch in dieser Fazitstunde. Nikolaus Habjan, der Mann, der gerne mit Puppen spielt, bringt in Dresden Monteverdis L'Orfeo auf die Bühne, und die Autorentheatertage haben begonnen am Deutschen Theater in Berlin. Manche nennen sie das Gipfeltreffen der Gegenwartsdramatik. Beides lange Abende, mehr dazu deshalb in der zweiten Hälfte der Sendung. Abschluss der Leipziger Buchmesse nach 4 Tagen und eben auch nach 3 Jahren pandemiebedingter Pause. Wir haben in diesen 4 Tagen viel berichtet von der Messe, von den Neuentdeckungen, Lesungen, Buchpreisträgern, Trends. Was man heute sagen kann, sie war ein großer Erfolg, zumindest mit Blick auf die Besucherzahlen, denn die haben die Prognosen weit übertroffen. Oliver Zille, Direktor der Leipziger Buchmesse, der klang entsprechend euphorisch.
Es war wunderbar, es war fantastisch. Das Leserpublikum, die Leserinnen und Leser haben sich ihre Messe zurückerobert. Diese Leipziger Buchmesse lebt. Unsere Aufgabe ist ja, Sichtbarkeit für Literatur, für Bücher zu schaffen in wirklich größter Breite. Wir bauen hier eine Bühne dafür auf dem Messegelände und in der ganzen Stadt Leipzig. Wir wollen Autorinnen und Autoren ermutigen in ihrer Arbeit, und wir wollen die Leser begeistern. Und das ist wunderbar aufgegangen in diesem Jahr.
Ja, soweit Buchmessenchef Oliver Zille. Vielleicht hat er ja absichtlich die Erwartungen vorher so gering gehalten, um keine Enttäuschungen zu erzeugen. Meine Kollegin Miriam C. aus unserer Lesart-Redaktion war seit Donnerstag in Leipzig bei der Buchmesse, ist gerade wieder zurückgekommen nach Berlin. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Wie hast du diesen letzten Tag der Leipziger Buchmesse denn erlebt?
Ich sag's mal ganz subjektiv. Zuerst wahnsinnig voll. Es war wahnsinnig voll auf dieser Leipziger Buchmesse. Vor allem am Samstag und am Sonntag herrschte da wirklich ein Gedränge in diesen Gängen aus Fachpublikum, Familien, verkleidete Cosplayer, die zu der Manga- und Comic-Con angereist waren. Da war gefühlt schon eine Auslastungsgrenze erreicht. Und zwar einerseits vom Messegelände, aber auch zum öffentlichen Nahverkehr. Vom öffentlichen Nahverkehr, der zu diesem Messegelände fuhr. Und man hatte tatsächlich schon vermutet, dass da Buchmessendirektor Oliver Zille ein bisschen tief gestapelt hatte mit den Erwartungen. Er war ja von 130.000 BesucherInnen im Vorfeld ausgegangen, die da nun kommen würden. Man hatte schon auf der Buchmesse dann gemunkelt, naja, es sind schließlich auch 3 Helene-Fischer-Konzerte. Vielleicht fühlt sich die Stadt deswegen so voll an. Aber dann heute war klar, nein, es war zu einem sehr großen Teil auch die Buchmesse, die Stadt da so, die so viele Menschen angezogen haben und die Oliver Zille jetzt als großen Erfolg verbuchen kann, mehr als doppelt so viele Menschen, wie er erwartet hatte. 274.000 BesucherInnen waren auf der Leipziger Buchmesse und auf dem dazugehörigen Festival Leipzig liest. Und das sind tatsächlich fast wieder so viele, wie vor der Corona-Pandemie 2019 waren nämlich 286 Tickets verkauft worden.
Also fast eine Wiederaufnahme nach 3 ausgefallenen Buchmessen von 0 auf 100. Also ist es da nachrangig, dass deutlich weniger Aussteller da waren?
Nicht so ganz, würde ich sagen. Also es waren 2000 Aussteller da. Das sind rund ein Fünftel weniger als 2019. Tatsächlich mutete auch dieser verschobene Termin der Messe etwas seltsam an jetzt im Nachhinein. Es war ja eine Corona-Schutzmaßnahme, weswegen die Messe von Mitte März auf Ende April verschoben war. Die Verlage haben aber die Erscheinungstermine ihrer Bücher nicht mit verschoben. Also es kommen ja normalerweise immer zu Beginn der Buchmesse, Anfang März, Mitte März, so die zentralen Neuerscheinungen auf den Buchmarkt, damit halt schon vor ein paar Wochen oder Monaten, wo diese Romane dann erschienen sind. Es sind zum Beispiel auch viele Literaturbeilagen von Zeitungen einfach schon vor einiger Zeit erschienen, und das nahm alles dieser Leipziger Buchmesse so ein bisschen ihrer alten Diskurskraft.
Ich selbst war am Freitag da und hatte das Gefühl, dass da ganz viel marketingmäßig in Bewegung gekommen ist. Es gibt die etablierten Verlage, die solide und bewährt präsent sind, teilweise vielleicht auch ein bisschen träge wirken im Vergleich dazu. Die kleinen, völlig unbekannten Verlage mit langen, langen Signierschlangen von teilweise auch ganz, ganz jungen Leserinnen, denen gelingt ja etwas, das den großen Verlagen so nicht gelingt.
Es gibt ein paar kleine Helden. Ich würde sagen, der Preisträger, das Preis der Leipziger Buchmesse, Dinja Gyücüyeter, der ist auch so einer im ganz kleinen Mikrotextverlag erschienen, sein Roman Unser Deutschlandmärchen, aber ein großer Gewinner dieser Buchmesse, großer Gewinner auch der Herzen. Ich kann mir vorstellen, für den gab es auch Schlangen. Und dann, was natürlich immer so nebeneinander auf so einer Buchmesse ist, sind ja die Fans und das Feuilleton, würde ich mal sagen. Also ich bin auch, als ich aus einem Ü-Wagen kam, in so eine Signierschlange von Sebastian Fitzek gestolpert. Ja, genau. Die zog sich durch den ganzen Innenhof wirklich meterlang. Und als ich da dran vorbeikam, gingen gerade Messemitarbeiter durch diese Schlangen und sagten, bitte seid nicht enttäuscht, liebe Fans, wenn ihr nicht mehr drankommt. Die Schlange ist einfach zu lang. Dabei hat Sebastian Fitzek, also Thriller-Star, Bestseller-Autor, 4 Stunden lang signiert. Wow. Also solche Fanaufgebote stehen natürlich auch auf einer Buchmesse immer neben dem Fachpublikum, zu dem wir uns wahrscheinlich auch zählen müssen.
Und das dann nicht vor Neid ablasst, oder doch?
Kleine Träne habe ich geweint, muss ich gestehen.
Ja, die großen Debatten, die nicht vorhanden waren oder schon vorher geführt wurden, die hast du schon angesprochen. Also so richtig Zündstoff gab es dieses Mal nicht bei der Buchmesse.
Nee, genau. Würde ich genau so unterschreiben. Und ich glaube, das wird tatsächlich noch eine entscheidende Frage sein, auch für zum Beispiel die nächsten Jahre. Also 2024 soll die Messe wieder Mitte März stattfinden, ist also wieder vorgerückt. Aber ich glaube, die Messe muss sich langfristig oder mittelfristig daran messen, wie eben ihr dieses Begleiten der Diskurse gelingt. Also wie können Themen wirkungsvoll gesetzt werden, Themen kuratiert werden. Ich glaube, das wird für eine Buchmesse heutzutage immer wichtiger. Und da ist die große Schwester von Leipzig, also die Frankfurter Buchmesse im Oktober, ist da, glaube ich, schon einen Schritt voraus.
Oder man sagt, das ist einfach eine andere Buchmesse und man braucht diese Diskurse gar nicht als Lesermesse.
Also dann ist, glaube ich, dieser Charakter zu stärken an der Leipziger Buchmesse. Also ich glaube, an dem Profil wird sich in den nächsten Jahren noch ein bisschen was verändern. Dafür, denke ich, ist dann auch vielleicht nicht immer nur die Besucherinnenzahl entscheidend. Also wir haben diese 274.000 Menschen, die gekommen sind. Aber welche Menschen mit welchem Interesse waren denn da auf dieser Buchmesse? Das würde mich tatsächlich jetzt in der Auswertung noch interessieren. Ist es immer noch das Feuilleton-Fachpublikum, was da angesprochen wird? Oder sind es eben andere Zielgruppen, auf die sich jetzt die Messe Leipzig vielleicht auch konzentriert in den nächsten Jahren?
Miriam C., mit Ihrem Fazit zur Leipziger Buchmesse, die heute zu Ende gegangen ist. Vielen Dank.
Gerne.
Der deutsche Kulturbetrieb kann vieles ziemlich gut. Er ist vergleichsweise auch finanziell gut ausgestattet, gibt je nachdem, mit welcher Institution man es zu tun hat, auch dem Experiment, dem nicht etablierten Raum und ist auch nicht in jedem Fall auf ausgebuchte Häuser angewiesen. Das Publikumsnähe, nicht unbedingt das Nonplusultra ist, spürt man dann aber auch bei manchen Angeboten. Und hier kann man streiten, ob das erlaubt sein muss oder ob andere das einfach besser können. Gerade ist eine Delegation um die nordrhein-westfälische Kulturministerin Ina Brandes von einer Reise in die USA zurückgekehrt, auf der es genau darum ging, nämlich um die Frage, wie Museen für ihr Publikum attraktiv bleiben und noch attraktiver werden können. Mit dabei war auch Katja Baudin, Direktorin der Kunstmuseen Krefeld. Guten Abend, Frau Baudin.
Ja, schönen guten Abend, Frau Schwarz.
Sie haben sich in einer Gruppe mit anderen deutschen Museumsdirektorinnen und Direktoren Institutionen in den USA angeschaut. Hatten Sie ein Aha-Erlebnis?
Ja, also absolut. Was mich sehr überrascht hat, ist, ich hatte immer gedacht, ach, diese großen Museen, ne, wie das Metropolitan Museum of Art oder das Whitney Museum, dass die so viele, sagen wir mal, Touristen jedes Jahr bekommen, dass die gar nicht so aufpassen auf das lokale Publikum. Und das war ganz das Gegenteil. Also das lokale Publikum, das spielt eine zentrale und vielleicht noch wichtigere Rolle nach der Pandemie.
Wie spürt man das?
Also, wenn wir jetzt den Beispiel vom Metropolitan Museum of Art nehmen, da haben die in der Tat eine regelrechte Überlegung, wie schaffen wir es denn, dass wir nicht nur die Besucher, die im Upper East Side wohnen, ne, also in der direkten Umgebung, sprich meistens weiße ältere Damen, sondern wie erreichen wir eben auch, dass Besucher aus Harlem oder die Bronx oder andere Gegenden, diverse Gegenden von unterschiedliche kulturelle, aber eben auch sozioökonomische Umgebung auch sich angesprochen fühlen vom Museum. Ein konkretes Beispiel im Metropolitan Museum. Da haben die zum Beispiel junge Leute aus eben Harlem und die Bronx mit einbezogen, um bestimmte Abendveranstaltungen für junge Leute zu organisieren. Und damit ziehen die in der Tat auch junge Leute aus dieser Gegend ins Metropolitan Museum of Art, weil die dort auch Ansprechpersonen haben, die aus ihrer Gegend auch kommen. Also das, was sehr spannend ist, ist, dass viele von den Museen, die wir besucht haben, die haben auch so Art Beiräte ins Leben gerufen. Beiräte, wo sie eben auch Akteure aus der Zivilgesellschaft sozusagen von den Bürgern mit einbeziehen, die praktisch ihr Blick auf das Museum oder ihre Wünsche ans Museum auch herantragen.
Ja, interessant. Also das wäre eine Form von Öffentlichkeitsarbeit. Das geht bestimmt noch viel weiter, denn ich könnte mir vorstellen, dass das dann sich auch auf das Programm auswirkt. Man kann ja nicht jedem Publikum jede Ausstellung anbieten, oder?
Also im Whitney zum Beispiel haben die auch Kuratoren, die aus der lateinamerikanischen Umgebung kommen, also die Latinx, wie die dort heißen, und die entwickeln auch wirklich sowohl Ausstellungsprogramme wie auch Vermittlungsprogramme, in Spanisch zum Beispiel, die sich auch an diese Besuchergruppen richten. Aber natürlich kommen auch andere Personen. Und so gab es jetzt im Whitney zum Beispiel eine Ausstellung über Kunst in Puerto Rico. Und das ist ja natürlich auch spannend für alle Besucher und nicht nur die, die eben Spanisch sprechen. Und ich meine, darum geht's ja schließlich auch in den Museen. Das sind ja auch die Fragen, die wir uns stellen. Unsere Museen sind auch so Art Melting Pots. Wir wollen auch Melting Pots sein, wo wirklich sich alle wohlfühlen und schließlich in einen Dialog treten, wo es wenige solche Orte gibt im Alltag, wo unterschiedliche Backgrounds, unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Kulturen auch zusammenkommen. Und da spielt das Museum schon eine Rolle von Plattform in die Stadtgesellschaft. Und das spürte man sehr stark in New York.
Sie waren unterwegs mit der Kulturministerin von Nordrhein-Westfalen, Ina Brandes. Die hat dann im Nachgang das Museum als Lagerfeuer bezeichnet. Den Begriff kennt man ja vom guten alten deutschen Fernsehen. Geht das überhaupt? Also ist das ein passender Begriff, eine Idealvorstellung sicher, aber vergrault man möglicherweise auch ein bestimmtes Publikum, wenn man ein Museum für ein anderes Publikum öffnet?
Also ich denke nicht, das sah man einerseits eben in New York. Die Erfahrung, dass diese Museen eben machten, ist, dass man eben relevant ist für eigentlich alle, indem man verschiedene Angebote auch entwickelt, die speziell für bestimmte Besuchergruppen auch orientiert sind. Da gibt es also vielleicht unterschiedliche Zeiten, wie für die junge Leute dann plötzlich macht man einen Discoabend im Museum und zu anderen Zeiten macht man vielleicht Programme für eben ältere Leute, um die rauszunehmen aus einer sozialen Isolation. Das ist der Fall im Brooklyn Museum, was auch eben, fand ich sehr interessant, auch wirklich einen Fokus auf ältere Leute setzt, ne? Gerade in einer Zeit, wo Museen eigentlich eher versuchen, die Besucher von morgen zu sensibilisieren.
Katja Buddin, die Museen Krefeld sind ja gerade zum Museum des Jahres gekürt worden. Herzlichen Glückwunsch auch noch dazu, war, glaube ich, in ihrer Abwesenheit in New York. Müssen wir an dieser Stelle auch über Niederschwelligkeit sprechen? Ein Begriff, mit dem sich vielleicht auch deutsche Kulturschaffende manchmal etwas schwer tun, dass man bloß nicht zu tief herabsinkt.
Also was uns eben in Krefeld insbesondere bewegt, wir versuchen wirklich ein, sagen wir mal, Programm, was eben die Ausstellung betrifft, zu konzipieren, was visuell ansprechend ist, wo man auch mit dem Auge und mit der Choreografie durch die Ausstellung selbst vieles zusammenschließen kann. Aber es gibt natürlich auch verschiedene Vermittlungsangebote, die eben an verschiedene Zielgruppen gerichtet sind. Wir haben zum Beispiel jetzt seit ein paar Jahren ein Format jeden ersten Donnerstag im Monat, wo es abends freien Eintritt gibt, das heißt Kunstimpuls. Es geht aber mehr als nur freien Eintritt. Da ist immer ein sehr lockeres Programm, was aber mit den Ausstellungen zu tun hat, aber auf einer Art und Weise, wo sich jeder wohlfühlt und die Personen auch in Gespräch miteinander kommen. Da kommen alle möglichen Personen zusammen.
Und was werden Sie direkt umsetzen als Idee, die Sie aus den USA mitgenommen haben? Gibt es da was?
Ja, also es gibt in der Tat ein paar Ideen, auf jeden Fall. Diese Art und Weise, wie die Museen sehr professionelle Marktanalysen machen sozusagen, um den Wandel, den gesellschaftlichen Wandel auch im Rahmen der Programme zu widerspiegeln. Das ist was, was wir wirklich angehen möchten, in Kooperation eben mit Hochschulen. Da denke ich natürlich an erster Linie an der Hochschule Niederrhein. Also diesen Netzwerkgedanke auch zwischen Museum und Hochschule, das zu stärken. Und dann eben auch eine andere sehr, sehr spannende Idee war, Praktikas anzubieten an junge Leute, die aus Gegenden kommen und Familien, wo die vielleicht noch nie ins Museum waren. Wir machen nämlich eben gerade ein Projekt, das heißt Mach dein Ding, wo wir in solche Quartiere mit Jugendlichen zusammenarbeiten. Und ja, wenn wir ein Jugendlicher, wo da vielleicht was gezündet wurde durch diese Zusammenarbeit, ein Praktikum anbieten können, wäre das eine Bereicherung. Ich denke, nicht nur für diesen Jugendlichen oder diese Jugendliche, aber auch für unser eigenes Team.
Katja Boudin, Direktorin der Kunstmuseen Krefeld, über eine Museumsreise nach New York und die Ideen und Ergebnisse, die sie daraus gezogen hat. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich sehr herzlich, Frau Schwarz.
In den vergangenen Wochen sorgten die Wiesbadener Mai-Festspiele für Aufsehen, noch bevor sie begannen, weil nämlich Anna Netrebko dort auftreten soll und gleichzeitig das Festival allen politischen Gefangenen der Welt gewidmet ist. Diese Kombination aus Putin-naher Primadonna Netrebko und politischem Widerstandsanspruch des Intendanten Laufenberg provozierte in der hessischen Politik und Öffentlichkeit erwartungsgemäß Empörung. Abgesagt wurden sie deshalb nicht. Die Mai-Festspiele heute am Tag vor dem 1. Mai haben sie begonnen und zwar ausgerechnet, wie Natascha Pflaumenbaum berichtet, mit einer Podiumsdiskussion über Kunst und Meinungsfreiheit.
Wir widmen das den politischen Gefangenen der Welt, aber auch Russland, auch Belarus. Und wer meint, dass Herr Nawalny oder Frau Kalesnikova zu Recht im Gefängnis sitzt, der ist vielleicht bei diesen Mai-Festspielen nicht richtig.
Das, von dem Uwe-Erik Laufenberg hier aufgeregt spricht, sind die Wiesbadener Mai-Festspiele, ein Musik-, Theater- und Tanzfestival, das es seit 1896 in Wiesbaden gibt und die in diesem Jahr erstmals freiheitskämpferisch intendiert sind. Um seinem politischen Anspruch Glaubwürdigkeit zu verleihen, hat Wiesbadens Intendant Laufenberg vor die Festspiele eine Podiumsdiskussion geschaltet.
Der Einsatz für politische Gefangene muss mit allen möglichen Mitteln bestritten werden. Die Kunst hat ja oder das Theater hat ja sozusagen da auch eine multiple Rolle, einmal in den Stücken selber. Aber Theater kann, wie wir das heute hier sehen, auch ein breiterer Diskursraum werden, wo man streiten kann.
Paula Zimmermann von Amnesty International saß heute Mittag zusammen mit Michael Rediske von Reporter ohne Grenzen, Michael Landgraf vom PEN Deutschland und Uwe-Erik Laufenberg auf dem Podium im barock verschnörkelten Foyer des Großen Hauses des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden. Sie redeten über einzelne Fälle ihrer Arbeit, über Alexander Nawalny, Osman Kavala, Jamshid Shamad, Maria Kolesnikova. Sie sprachen über die Digitalisierung und die Empörungsgesellschaft als neue Bedrohungen. Es ging um die Erosionen der Freiheit im Namen der Sicherheit. Nur ein Thema wurde nicht annähernd gestreift: Anna Netrebko. Die Sängerin stand wie ein Elefant im Raum. Die Diskussion um ihren Auftritt in Wiesbaden und das angebliche Verbot dazu wurde nur kurz, aber hitzig angetippt.
Es war ganz klare Versuche, das mit massivem Druck zu machen. Es hat eine Konferenz bei mir im Zimmer gegeben mit Leuten vom Land, mit Leuten von der Stadt. Das waren jetzt nicht die Chefs. Also es waren nicht die wirklich, die bestimmen, die haben aber gesagt, sie kriegen alles Geld weggezogen, wir machen keine Empfänge bei ihnen und die ganzen Mai-Festspiele können sie vergessen, wenn sie das tun.
Nach der Veranstaltung sprach Laufenberg deutlicher, fast versöhnlich, als wolle er selbst den Streit um die politisch schweigende Anna Netrebko beilegen und ihr seine Stimme geben.
Das gehört für mich aber auch zur Kunstfreiheit, dass man auch Kunst machen kann, indem man sich eben nicht politisch äußert. Das muss ja auch eine Art von Freiheit und von Möglichkeit sein. Es ist nur, weil Frau Netrebko ja so
so, dass ihr Sachen unterstellt werden, die sie auch gar nicht gesagt hat. Oder man macht Sachen in Zusammenhängen, in denen sie sich gar nicht sieht.
Die Schwierigkeit ist eben nur, dass die Kunstfreiheit, unpolitisch zu sein, nicht gleichbedeutend ist mit neutral zu sein. Das Schweigen von Anna Netrebko ist kein Ausdruck politischer Neutralität. Vielleicht wurde der Intendant darum noch deutlicher, um so zu überzeugen.
Ich kann Ihnen sagen, dass ich überzeugt davon bin, dass Frau Netrebko jetzt zu diesem Zeitpunkt kein Putin-Anhänger ist und dass sie auch diesen Krieg absolut nicht gut findet. Davon bin ich überzeugt. Wenn ich der Meinung wäre, sie würde noch immer dem Putin-Regime zuarbeiten, würde ich sehr viel kritischer auch ihre Gesangsleistungen kritisieren. Aber das hat für mich in diesem Moment gar keinen Zusammenhang. Warum man unbedingt sie mit ihrer Vergangenheit so konfrontiert, während man das mit vielen deutschen Politikern oder Unternehmen, alle, die da gearbeitet haben an dieser Nord Stream-Dings, die daran viel Geld verdient haben, da zucken wir jetzt heute mit den Achseln und sagen, haben die sich halt getäuscht. Und dieser Sängerin wollen sie Auftrittsverbot geben? Wieso? Ich finde es überhaupt unmöglich, jemand Auftrittsverbot geben zu wollen. Das finde ich eine Unmöglichkeit. Wie die Politik überhaupt auf die Idee kommen kann, bin ich entsetzt darüber. Entsetzt.
So konkret hatte sich die Sängerin selbst noch nicht öffentlich geäußert. Fest steht, Anna Netrebko wird am 5. und 7. Mai in Wiesbaden in Nabucco debütieren. Auf einem Festival, das den politischen Gefangenen aller Welt gewidmet ist. Für Laufenberg ist die Sache damit schon klar.
Indem sie hier auftritt, macht sie ja schon ein Bekenntnis. Und dann muss ich doch Frau Netrebko als nun einer der größten Sopranistinnen dieser Welt nicht zu Themen zwingen, zu denen sie sich im Moment nicht äußern will. Warum sollte ich das tun? Das muss doch keiner von uns tun. Wir müssen doch nicht von jedem Menschen, der auftritt, bis ins Kleinste hinaus fordern, dass er sich einer politischen Sache widmet, der wir uns vielleicht widmen. Aber vielleicht hat sie andere Schwerpunkte. Das müssen wir ihr doch überlassen.
Sagt Uwe Erik Laufenberg, Chef der Wiesbadener Maifestspiele. So richtig vorangekommen scheint sie also nicht, die Debatte um Anna Netrebko, seit der Krieg gegen die Ukraine begonnen hat.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Birgit Dölling.
Kulturschaffende und Medien müssen sich, laut Kulturstaatsministerin Claudia Roth, dem Klimaschutz und Fragen der Nachhaltigkeit stellen. Die Klimakrise sei längst zur Überlebensfrage unserer Zeit geworden, sagte Roth im Klimahaus Bremerhaven zum Schluss der ersten von drei geplanten Green Culture Konferenzen. Auch in den Bereichen Kultur und Kunst müsse gehandelt werden und man müsse sich mit dem eigenen Fußabdruck auseinandersetzen. Man fange aber nicht bei Null an, sagte Roth. Akteurinnen und Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft seien zu Ideengebern und Innovationstreibern geworden. Während der zweitägigen Konferenz wurden in Workshops Themen wie Klimabilanzierung, klimaschonende Tourneeplanung und Netzwerke behandelt. Die wachsende Bedeutung künstlicher Intelligenz könnte nach Einschätzung des Digitalverbandes Bitkom Chinas Technologiesektor ausbremsen. Anwendungen wie ChatGPT könnten das Ende des chinesischen Höhenflugs einläuten, sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Rohleder der Bild am Sonntag. Künstliche Intelligenz brauche Meinungsfreiheit und Pluralismus, sonst könne sie nicht lernen. Das chinesische Zensursystem stelle das vor eine kaum lösbare Aufgabe. Grundsätzlich werde künstliche Intelligenz das Internet für Menschen erschließbar machen, die bislang noch vollständig offline unterwegs sind, so Rohleder weiter. Auch sei das Rennen um die Marktführerschaft völlig offen. Nutzer von Twitter sollen laut dem Chef des Online-Dienstes Elon Musk künftig mit einem Klick einzelne journalistische Artikel kaufen und lesen können. Demzufolge könnten Nutzer, die nicht für ein monatliches Abonnement bei einer Zeitung zahlen wollen, auf diese Weise bei Interesse an einzelnen Artikeln diese zu einem höheren Preis lesen. Wie viel die Artikel kosten und wie der Kauf funktionieren soll, ist noch unklar. Eine Voraussetzung für Musks Plan ist die Beteiligung der Zeitungsverleger, die ihre Inhalte auf Twitter anbieten müssten. Das scheint angesichts der angespannten Beziehungen zwischen Musk und Journalisten nicht selbstverständlich. Am letzten Tag seiner Ungarnreise hat Papst Franziskus einen großen Gottesdienst in Budapest gefeiert. Rund 30.000 Menschen versammelten sich auf einem Platz vor dem Parlament. 20.000 weitere Gläubige waren in den anliegenden Straßen. In seiner Predigt rief Franziskus politisch Verantwortliche zur Offenheit gegenüber Fremden, anderen, Migranten und den Armen auf. Damit widersprach Franziskus dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, der die Einwanderung von Migranten ablehnt und deswegen Zäune an der Grenze zu Serbien errichten ließ. Außerdem hob Franziskus die Bedeutung von Ökumene und interreligiösem Dialog hervor. Unter den Teilnehmenden waren Vertreter anderer christlicher Konfessionen und Leiter der jüdischen Gemeinschaft.
Nikolaus Habjan, das ist der Mann, der seit vielen Jahren Inszenierungen mit Puppen macht. Puppen aller Art und Inszenierungen aller Art. Seit 2019 gerne auch Musiktheater. Und nun hat er sich den Mythos von Orpheus und Eurydike vorgeknöpft. L'Orfeo, die berühmte Oper von Claudio Monteverdi. Man kann sagen, die erste Oper, die zum Zeitpunkt ihrer Uraufführung so richtig populär war, also 1606. In Dresden an der Semperoper heute die Premiere in der Inszenierung von Nikolaus Habjan. Rolando Villason singt den Orpheus. Hiervon mal eine kleine Kostprobe. Ausschnitt aus L'Orfeo, der Premiere, über die wir jetzt sprechen. Uwe Friedrich, waren Sie begeistert?
Von Rolando Villason? Nein. Rolando Villason ist ein Sänger, dessen, man muss es wirklich so hart sagen, dessen stimmlicher Niedergang den langjährigen Betrachter wirklich nur traurig stimmen kann. Ich erinnere mich, wie er hier in der Berliner Staatsoper auftauchte, in Verdis Macbeth, und alle waren hingerissen von seiner wahnsinnigen Bühnenpräsenz, die hat er noch immer. Dann hat er viele Jahre im Grunde stark über Fach gesungen, einen extrem beeindruckenden Hoffmann in Offenbachs Hoffmanns Erzählungen in London. Auch daran erinnere ich mich. Dann einige Jahre später war sein Hoffmann schon viel weniger beeindruckend, weil die Stimme einfach übernutzt war, sag ich mal. Und heute Abend war das auch wieder deutlich zu spüren. Das hat viel, eigentlich fast alles von dem früheren Charme verloren. Er muss seine Stimme ziemlich hart anfassen, damit sie anspricht, damit sie in diesem relativ großen Raum der Semperoper auch trägt. Diese hochvirtuose Musik, in der zum Beispiel in der großen Szene Possente Spiritu, wo er Zugang zur Unterwelt kriegen will und den Wächter in den Schlaf singt sozusagen, das ist auch von den Koloraturen her sehr schwierig, sehr virtuos. Da hatte ich schon fast Mitleid mit ihm, was er dort macht und machen muss. In den ganz schwachen Szenen klingt es wie eher geschmacklos schlecht gesungener wow. Puccini. Das ist Monteverdi einfach nicht angemessen und fällt umso stärker auf, weil um ihn herum Anastasia Taratorkina als Eurydice wirklich gut singt, Alice Rossi als Musiker den Abend, als die personifizierte Musik den Abend vielversprechend eröffnet. Auch sonst wird gut bis sehr gut gesungen, aber wenn die zentrale Rolle, die Titelpartie, im Grunde ein Totalausfall ist, dann ist es schwierig.
Hartes Urteil. Musikalische Leitung Wolfgang Katschner mit der Lautenkompanie Berlin. Das waren also Originalinstrumente, ja?
Ja, im Graben sind die quasi Stereophonen aufgestellt, also links Streicher und Holzbläser, rechts die Posaunen, Zinken, die Blechbläser und ein recht großes Continuo mit Gitarren und Lauteninstrumenten und barocker Harfe. Wolfgang Katschner macht das sehr schön, sehr vorwärtsdrängend eigentlich die ganze Zeit. Die Gefahr ist, ich habe gerade gesagt, Orfeo singt den in den Schlaf, dass das so auf der Stelle stehen bleiben würde. Das passiert nie. Es hat immer was Tänzerisches, Vorwärtsdrängendes, die Geschichte wirklich durch Musik erzählen. Da wird der Geist Monteverdis wach, der ja da unglaubliche Neuerungen am Anfang der Operngeschichte ausprobiert, und das wird dann auch hörbar.
Und beim Stichwort Neuerungen sind wir dann vielleicht ja auch bei Niklaus Habjan, ein Mann, der auch für Neuerungen steht. Und wenn jemand sich eine Inszenierung von ihm anschaut, dann hat er vielleicht ja auch besonderes Interesse daran, was dann da passiert. Wie war das? Was war mit den Puppen los?
Was war mit den Puppen? Vor allen Dingen sind Orpheus und Eurydike sind Puppen, die jeweils von drei Personen geführt werden, je zwei Puppenspieler und die Sängerin und der Sänger. Die drei immer zusammen. Vor der Pause dachte ich mir, ja, das gucke ich mir alles gerne an, aber der Mehrwert ist mir noch nicht ganz sichtbar. In dem Moment, wo Eurydike stirbt, ist es ja so, dass eine Puppe, die nicht mehr gespielt wird, eben auch nicht mehr atmet, wirklich ein totes Objekt ist auf der Bühne. Das funktioniert sehr gut. Im zweiten Teil verlässt dann der Sänger des Orpheus, also Rolando Villason, die Puppe, die nur noch von zwei Personen geführt wird. Und in der Tat merkt man dann, oh, da ist wirklich was nicht in Ordnung. Verlässt jetzt die Stimme, Schrägstrich, die Seele, ein Teil des Menschen, verlässt die Figur. Womit haben wir es da zu tun? Mit etwas Transzendierendem, mit etwas Zerrissenem. Da gelingen dann extrem schöne Szenen und auch ganz rührende Szenen auf dem Bühnenbild von Jakob Brossmann. Das ist eine Treppenlandschaft mit einem großen, knorrigen Olivenbaum. Das erinnert eben an den griechischen Ursprung dieser Orpheus-Sage, von diesem großen Sänger, der alles durch seinen Gesang betören kann. Dieser Olivenbaum kann sich drehen und in die Höhe fahren, dann wird die Unterwelt darunter sichtbar. Auch da werden diese mythischen Figuren von Puppenspielern geführte Figuren und daneben stehen die Sänger. Alles das führt zu einer Art Verfremdung, die aber trotzdem eng am poetischen Gehalt auch dieser Geschichte bleibt.
Klingt doch gar nicht so schlecht.
Das hat wirklich Schauwerte. Das hat mich eben in dieser Todesdarstellung sehr überzeugt. Ein anderer Wermutstropfen dann doch ist, dass der Raum der Semperoper mit dieser sehr satten, sehr nachhallstarken Akustik mir nicht ganz so glücklich scheint für diese Musik. Insgesamt aber ein Abend, der diese Musik wieder ins Heute bringt und durchaus in den Schauwerten zum Nachdenken über Tod, Sterben und Liebe anregt.
Uwe Friedrich über die Premiere von L'Orfeo von Claudio Monteverdi, inszeniert an der Dresdner Semperoper vom Puppenspieler Niklaus Habjan. Für Ulrich Kuhn, den Intendanten des Deutschen Theaters, sind es die letzten Wochen an seinem Theater und auch die letzten Autorinnen-Theater-Tage, die er da 1995 gegründet hat. Damals noch in Hannover nahm er sie ja dann mit nach Hamburg und von dort nach Berlin ans DT. Ein Festival, das voll und ganz der zeitgenössischen Dramatik gewidmet ist, mit Eigenproduktion, Gastspielen, mit Salons und Gesprächen. Und heute Abend war eben der Auftakt mit drei Uraufführungen. Gaia am Deutschen Theater von Nele Stuhler, Regie Sarah Kurze, sowie Verführung von Lukas Berfuß, inszeniert von Andreas Demeteur, und dem Marder die Taube von Karen Jess, Regie Stefan Kimmich, eine Geschichte über eine merkwürdige Frauenfreundschaft in der norddeutschen Provinz.
Hallo, ich bin Erike, mit den Nylonstrümpfen. Ach so, ich müsste eigentlich gleich weiter. Ich dachte, Sie nehmen die Strümpfe einfach, wenn Sie sie wollen. Ich habe noch einen Termin.
Naja, aber ich muss mir die Dinger doch erstmal ansehen, ob ich die überhaupt brauchen kann. Also bleiben Sie schon da, ich bin ja nicht gefährlich. Ja, riecht vielleicht ein bisschen komisch hier. Hab gerade Flusensieb sauber gemacht, Sie wissen schon, Waschmaschine. Einiges an Schnodder drin. Eklig, ne?
Ja.
Dem Marder die Taube von Karen Jess. Michael Lages ist im Studio. Sie sind gerade und auch etwas früher aus diesem Abend rausgekommen. Aber was ist das für eine Geschichte?
Eine Frauengeschichte zwischen einer Jungen, was sie macht, wissen wir nicht so genau, die Ältere, die da gerade sauer gemacht hat, die züchtet und hütet Tauben, eigentlich mehr im Ruhrgebiet zu Hause, aber sie tut das in Elmshorn, nicht weit von Hamburg. Und zwischen denen entwickelt sich eine Nähe, die nie wirklich so erklärt wird. Es ist keine Liebesgeschichte, es ist eher eine Annäherung. Und als das junge Mädchen sagt, sie würde sich mal für zwei Wochen auf Urlaub verabschieden, da bringt die Ältere sich um. weil sie das nicht aushält, dass die Junge nicht mehr da ist. Dann merken wir allerdings, dass es eine erfundene Geschichte im Kopf der jungen Frau, die eigentlich in der Psychiatrie zu Hause ist und dort ihre ebenfalls psychiatrisierten Eltern pflegt. Also die Geschichte ist nicht so klar, wie ich sie gerade erzähle. Sie ist sehr verschränkt und sehr rätselhaft und wird auch durch die Inszenierung von Stefan Kimmich, der mir ja so ein Realist ist, wird nicht klarer. Karin Jess ist eine tolle junge Autorin, sehr schräg, sehr unangepasst. Es gibt auch sehr viel bessere Stücke von ihr bislang schon. Eins aus Heidelberg ist innerhalb der Autoren- und Autorinnen-Theatertage zu sehen. Aber das war vielleicht nicht ihr bestes Stück.
Also eines von drei Stücken heute Abend, wie gesagt, die ja unterschiedlicher nicht sein konnten. Gab es ein Highlight?
Für mich leider eher nicht. Also bei Karin Jess bin ich teilweise dann ausgestiegen, weil die Geschichte nicht wirklich konsequent durcherzählt wird. Dann gibt es einen Abend, der heißt Gaia am Deutschen Theater. Damit ist nicht das Deutsche Theater in Berlin gemeint, sondern das kleinere in Göttingen, wo ich zufällig gestern gerade Abend gerade war. Ein tolles kleines Theater. Und Gaia kommt, nachdem die Welt in Flammen gesetzt worden ist, die Göttin Gaia, die Obergöttin Gaia, kommt mit Mythos, ihrem Helfer, nach Göttingen, weil nur das Theaterchen dort überlebt hat. Und innerhalb dieses Theaterchens will sie sozusagen einen letzten Erziehungs- und Rettungsversuch für die Menschheit, das heißt in dem Fall für die Schauspielerinnen und Schauspieler, initiieren, der nicht wirklich gut geht, der in einer großen Debatte darüber endet, was man denn bitteschön noch tun könnte, um die absehbaren Katastrophen irgendwie zu verhindern. Das ist ein sehr wirrer Abend, der toll anfängt, sich dann völlig in absurdesten Details der mythischen Geschichten der Götterwelt, in der Nacherzählung der Götterwelten erschöpft und auch wirklich teilweise echt an die Nerven geht, weil er so trashig ist, so abgehoben, so fremd. Und gleichzeitig denken wir immer an dieses kleine Göttinger Deutsche Theater, das Heinz Hilpert damals, nachdem er aus Berlin wetten musste, gegründet hat. Das ist ein sehr unausgegorenes Stück. Es ist wie improvisiert. Das gefällt mir tendenziell, aber trotzdem fehlt ihm so deutlich sowas wie eine ordnende Hand. Also Sarah Kurze ist eine interessante junge Regisseurin, aber das ist echt eine Überforderung gewesen für alle Beteiligten, für Ensemble, fürs Team und letztlich auch für uns Publikum.
Ja, und dann noch Verführung, das Stück über die Kunst der Verführung, Hochstapelei und ein Aufeinandertreffen zweier Personen, die ja vielleicht Vater und Sohn sein könnten, mit dabei Ulrich Mattes, ne?
Ja, das ist sozusagen die Star-Abteilung gewesen gestern Abend. Erstens Ulrich Mattes, dann auch noch Birgit Unterweger und als junge Julia Windischbauer, die sozusagen einen Vater sucht. Das ist eine Kammerspielgeschichte, die überhaupt nicht zu dem passt, was zuvor zu sehen war. Eng geführt, klar motiviert, die Geschichte eines Mannes, der im Gefängnis sitzt, mit Fußfessel am Bein und von seiner Psychologin sozusagen auf die Zukunft nach der Entlassung vorbereitet wird. Und da ist die Tatsache, dass sich da ein junges Mädchen meldet, das der Ansicht ist, der Mann da sei ihr Vater, ist das natürlich eigentlich eine Steilvorlage. Uli Mattes fängt die Geschichte aber sehr, sehr gebrochen an und hat eigentlich überhaupt keine Lust mehr, aus dieser Psychiatrie, aus dem Gefängnis, in dem er sitzt, in dem er behandelt wird, rauszukommen. Er redet natürlich von Selbstmord. Und dann kommt aber plötzlich dieses Mädchen ins Spiel. Jemand sucht ihn, vielleicht sucht er auch eine Tochter. Und das Ganze mischt sich dann gegen Ende. Das Ende habe ich leider nicht mehr mitgekriegt, weil ich früher raus musste, um hier rechtzeitig im Studio zu sein. Am Ende mischt es sich dann auch noch mit einer Geschichte über das Erbe jüdischer Zwangsarbeiterinnen. Das kann ich jetzt nicht mehr beurteilen, ob das wirklich gut passt zu dem Stück. Aber klar, Lukas Berfuß, ein eingeführter, starker Autor. Ich war ganz überrascht, dass der plötzlich wieder in der Auswahl dieses Autoren- und Autorinnen-Theatertreffens drin war. War er nämlich früher auch schon. Mhm. Also ein Abend, der insgesamt sehr unausgewogen und ungleichgewichtig ist. Aber das soll er ja auch sein eigentlich.
Auftakt der Autorinnen-Theatertage am Deutschen Theater in Berlin. Wir sprachen über drei Uraufführungen des Abends. Das Festival geht noch bis zum 11. Mai. Und an dieser Stelle noch die Empfehlung unseres Theaterpodcasts mit Ulrich Kuhn, der Mut bewiesen hat, indem er nämlich Fragen beantwortete, die ihm noch nie gestellt wurden.
Wären Sie lieber sympathischer oder intelligenter?
Intelligenter.
Würden Sie Ihren Nachkommen Ihr Leben wünschen?
Ja.
Gibt es eine bestimmte Methode, mit der Sie Hoffnung erzeugen?
Nee, gibt's nicht. Ich glaube, Hoffnung ist so ein Rätsel. Das kommt. Das ist im Grunde ist die Chemie im Kopf, die das produziert. Immer wenn Hoffnungslosigkeit sich einstellt oder Müdigkeit oder Trauer, dann kann ich mich darauf verlassen, dass zwei Tage später ich wieder Hoffnung habe, ich Pläne mache. Ich bin ein begeisterter Plänemacher. Und da gibt's keine Methode. Abwarten. Und Geduld haben. Ich habe allerdings auch oft Angst gehabt in Sommerferien, dass die Lust nicht zurückkehrt. Also gerade in den letzten 10 Jahren, dann sitzt man da und immer kommt die Lust zurück. Allerdings manchmal auch sehr spät. Also das ist dann in der Tat ein Geduldsspiel.
Ulrich Kuhn stellt sich den Fragen von Susanne Burkhardt und Elena Philipp im Theaterpodcast zu streamen auf allen üblichen Plattformen und natürlich hier auf der Seite von Deutschlandfunk Kultur. Und zum Schluss noch ein Blick auf ein Festival, das heute aber zu Ende gegangen ist in Berlin, das Feind-Festival, also das Festival für internationale neue Dramatik. 11 Tage lang präsentierten dabei an der Schaubühne TheatermacherInnen aus 8 Ländern neue Stücke, die sie, das ist das Besondere, immer auch selbst inszeniert haben. Es berichtet Barbara Behrendt.
Was bleibt vom Feind-Festival? In den vergangenen Jahren war das stets klar zu beantworten. Unvergesslich der orgiastische Veitstanz, den eine Gruppe junger Mädchen bei Angelica Liddell mit toten Oktopussen vollführte. Erschütternd auch die wütenden chilenischen Mädchen, die bei Marco Layera gegen Vergewaltigung und für ein Recht auf Abtreibung auf die Barrikaden gingen. Bei der letzten Ausgabe war es die Wiederaufnahme eines 30 Jahre alten Meisterwerks von Robert Lepage, das so schmerzhaft und tröstlich durchs 20. Jahrhundert führte, wie das nur Theater kann. Was sind die Entdeckungen in diesem Jahr? Das ist zum ersten Mal schwer zu sagen. Während in der ersten Festivalhälfte eher harmlose Genregeschichten präsentiert wurden, von der Stepptanzstunde bis zur Splatterkomödie, stand in den vergangenen Tagen die politische Autofiktion im Zentrum. Im Gastspiel »Vielleicht« aus Genf berichtet der schwarze Franzose Cédric Djédjé, wie er das afrikanische Viertel in Berlin erkundet. Das ist nicht etwa nach der afrikanischen Community vor Ort benannt, es ist ein Überbleibsel des Kolonialismus. 40 Jahre.
Que des activistes luttent
pour changer trois noms de rue.
40 Jahre lang haben AktivistInnen dafür gekämpft, dass 3 Straßen in diesem Viertel neue Namen bekommen. Namen, die nicht die Kolonialisten ehren, sondern antikoloniale WiderstandskämpferInnen. Damit erzählt Djédjé den BerlinerInnen nichts Neues. Doch seine Außenperspektive auf den Alltagsrassismus dieser Stadt ist besonders. Weniger besonders sind allerdings die ästhetischen Mittel, die er dafür in seiner Lecture-Performance findet. Auch das Unigastspiel aus Teheran ist wohl kaum wegen seiner Ästhetik eingeladen. Pania Shams hat ihr Stück Ist mit Schauspielstudentinnen erarbeitet. 7 junge Frauen sitzen mit Kopftuch an Schulbänken und spielen 16-Jährige im Klassenraum. 2 Mädchen, die sich enger befreunden, werden von der Klasse gemobbt und von der Direktorin zu Lesben erklärt und der Schule verwiesen, sollten sie sich nicht maßregeln lassen. Das Stück soll also von Überwachung durch den iranischen Staatsapparat handeln, ist für westliche ZuschauerInnen aber dramaturgisch so rätselhaft und handwerklich schwach, dass man vermuten muss, es wird nur deshalb von Festival zu Festival gereicht, weil das politische Aktualität signalisiert. Überzeugender ist da Pablo Fidalgos Monolog »Die Enzyklopädie des Schmerzes«. Eine kleine Inszenierung, die mit einer einzigen Metapher arbeitet. Ein Mann in Sporttrikot steht auf einem Sandplatz und vergleicht seine Angst, seine Einsamkeit, seine Schuldgefühle als Torwart mit seinen Gefühlen, als Kind in der Priesterschule im Norden Spaniens wie ein Tier behandelt worden, zu einem Monster erzogen worden zu sein, während Mitschüler sexuell missbraucht wurden.
Cada cuerpo es una enciclopedia del dolor.
Der Körper ist ein Wörterbuch des Schmerzes, sagt er. Als er in der Zeitung von den Missbrauchsfällen hört, wird er plötzlich krank. Seine Erkundungen des Schmerzes und der Erinnerung wirken nach. Nicht so die Gastspiele der legendären New Yorker Wooster Group, die mit ihren einst avantgardistischen, postdramatischen Reenactments nur etwas für TheaterwissenschaftlerInnen ist. Das Gastspiel aus Taiwan fährt dagegen mit großem Ensemble auf, mit viel Musik, Sentiment und Charme. In Dear Life hat Wang Qiaming Kurzgeschichten von Alice Munro nach Taipei verlegt und die ProtagonistInnen miteinander verzahnt. Das ist schon deshalb bemerkenswert, weil in Berlin bislang wohl kaum jemand Theater aus Taiwan gesehen hat. Taiwan, Iran, Japan, USA. Es war die Festivalausgabe der weit gereisten Produktionen, die zwar seit Jahren durch die Welt touren, dabei aber noch nie in Berlin gestoppt haben. Denn großes internationales Theater ist in der Hauptstadt rar. Dafür braucht es dann eben doch das Feind. Was bleibt also von dieser Ausgabe? Wenig ästhetisch Auffälliges und viel autofiktionales Mittelmaß. Ein Bild hat sich aber doch in die Netzhaut gebrannt. Wie in Susi Wangs norwegischem Irren-Splatter-Theater der ganze Körper eines Mannes im blutenden Bauch seiner Frau verschwindet. Ein absonderlicher Zaubertrick, den es so auch nur im Theater gibt.
Barbara Behrendt über das Feind-Festival in Berlin. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.